Ein Sprinter setzt sich sofort an die Spitze. Sein Name Eric Liddell. Er siegt überlegen in 47,6 Sekunden. Weltrekord. Diese Leistung ist so herausragend, dass jeder dann auch für den 100-Meter-Lauf, der dann später stattfinden soll, mit einem Sieg Liddells rechnet. Das Rennen soll am nächsten Sonntag stattfinden, aber da gibt es plötzlich ein Problem. Der junge Mann weigert sich zu starten. Die zweite Goldmedaille wäre ihm so gut wie sicher. Kann eigentlich nichts passieren. Er ist der Schnellste und er hätte sie garantiert gewonnen. Den überraschten Zeitungsreportern sagte er in einem Interview, Zitat, meine Herren, heutzutage ist es gut, eine feste Überzeugung zu haben. Ich bin Christ und dieser Tag ist mir heilig. An diesem Sonntag, als der 100-Meter-Lauf stattfand, besuchte Liddell einen Gottesdienst in Paris. Und er ließ dieses 100-Meter-Rennen sausen. Der Sonntag, kein Tag wie jeder andere. Er hatte es wohl verstanden und lebte danach. Das ließ aufhorchen. Zugegeben, das war 1924. Das ist lange her. Seitdem hat sich viel verändert. Die Welt ist eine andere geworden. Heute würde man eher fragen, ist solch eine Entscheidung nicht etwas überspannt? Oder anders gefragt, können wir es uns leisten, einen Tag in der Woche nicht zu arbeiten? Es ist doch so, dass der Sonntag mehr und mehr seine ursprüngliche Bedeutung verliert. Man kann wie selbstverständlich Sonntag seine Brötchen kaufen. Und ich kenne Christen, die das auch machen. Die stellen sich in die Schlange, damit sie früh morgens ihre Brötchen haben. Seltsam, denke ich. Man kann einkaufen gehen in Möbelhäusern und anderen. Die Tageszeitung am Sonntag gehört zum Standard. Der Sonntag wird immer mehr zum Werktag. Und ich frage mich dann auch, ob wir Christen eigentlich etwas tun können, um diese Entwicklung zu beeinflussen. Zwei Beispiele. Ein Freund von mir besitzt ein Bäckereifachgeschäft mit mehreren Filialen und einigen Dutzend Angestellten. Auf meine Frage, ob er auch sonntags verkaufen müsse, wie alle anderen Bäcker in der Umgebung, antwortete er, ich bin Christ und du weißt, ich gehe sonntags in Gottesdienst und für mich ist der Sonntag wichtig zur Erholung. Das kostet mich einiges, sowohl finanziell als auch Kunden, die dann wahrscheinlich nicht mehr kommen. Aber das ist mir wichtiger, meine Familie ist mir wichtiger, auch meine Angestellten sind dankbar für meine Entscheidung. Ich sage Jan, Respekt für diese Entscheidung, trotz des äußeren Drucks. Es geht aber auch anders. In einer meiner früheren Gemeinden gab es eine junge Frau, die den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt hatte. Sie hat viel investiert an Geld, an Zeit, körperlicher Kraft. Nach anfänglichen Schwierigkeiten lief es ganz gut. Seitdem sie diese Firma führt, war sie in der Gemeinde kaum noch zu sehen. Und irgendwann, ich habe sie mal besucht, habe ich sie daraufhin angesprochen, da sagte sie, weißt du, Montag bis Samstag muss ich hart arbeiten. Und am Sonntag muss ich dann die Abrechnung machen und den ganzen Bürokram. Und dann fragte ich, und wann ruhst du dich aus? Und wie kriegst du das mit deinem Glauben zusammen? Schwieg sie, betroffen. Schade, dachte ich. Der Sonntag, kein Tag wie jeder andere, das hat sie leider so nicht sagen können. Dabei gibt es einige wichtige Gründe, warum wir einen Tag Ruhe brauchen. Und ich will einfach mal zwei nennen. Zwei Gründe. Zum einen, dieser Rhythmus ist in die Schöpfung hineingelegt worden. Das vierte Gebot sagt, vergiss nicht den Tag der Ruhe. Sechs Tage in der Woche hast du Zeit, um deine Arbeit zu tun. Der siebte Tag soll ein Ruhetag sein. Begründet wird es damit, dass Gott selbst am siebten Tag ruhte. Das hebräische Wort Shabbat heißt so viel wie ausruhen, ablassen von der Arbeit. Und im hebräischen Grundtext steht im Schöpfungsbericht in 1. Mose 2, und das finde ich immer so toll in der hebräischen Sprache, es ist eine Bildersprache, die ganz viel mit Bildern spricht. Und da heißt es in 1. Mose 2, Vers 2, dass Gott verschnaufte. Gott verschnaufte. Wenn Gott selbst verschnaufen musste, wie viel mehr dann wir? Um die Produktivität in der ehemaligen Sowjetunion zu steigern, führten die damaligen Parteibonzen eine 10-Tage-Woche ein. 9 Tage arbeiten und 1 Tag frei. Schon kurz nach der Einführung dieser 10-Tage-Woche stellte sich heraus, dass genau das Gegenteil eintrat. Die Produktivität wurde nicht gesteigert, sondern im Gegenteil, sie sank. Die Fehlerquote der Mitarbeiter erhöhte sich. Physische und psychische Krankheiten nahmen Überhand. Was haben die Kommunisten gemacht? Sie haben ganz schnell wieder die 7-Tage-Woche eingeführt. Wir sollten eben nicht schlauer sein und produktiver sein wollen als unser Schöpfer. Wir brauchen diesen Tag der Ruhe, ob es nun der Sonntag ist oder ob es für manche im Bereitschafts- und Schichtdienst ein anderer Wochentag ist, an dem wir verschnaufen. Falsch wäre es, auch an diesem Tag, wenn auch vielleicht vermindert, die alltäglichen Geschäfte und die Verpflichtungen nachzugehen. Billy Graham hat einmal gesagt, zur Sonntagsarbeit gefragt, die Frömmigkeit eines Menschen braucht ihn nicht zu hindern, auch am Sonntag zu tun, was notwendig ist. Jesus hat selbst von dem Ochsen gesprochen, der am Sabbat in den Brunnen fällt. Wenn der Ochse allerdings an jedem Sonntag in den Brunnen fällt, dann sollte man diesen Brunnen einzäunen und zudecken. Ein wahres Wort. Also das ist der eine Grund, dieser Rhythmus ist in die Schöpfung hineingelegt. Ein anderer Grund für den Ruhetag ist, dass er ein Zeichen der Zugehörigkeit zu Gott ist. 2. Mose 31 steht, haltet meinen Sabbat, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch, damit ihr erkennt, dass ich es bin, der euch heiligt. Mit anderen Worten, weil ihr zu mir gehört, werdet ihr den Ruhetag halten. Bis heute ist der Sabbat in Israel und bei den Juden weltweit das Zeichen, an dem die Beziehung zu Gott deutlich wird. Und für die Christen ist es eben der Sonntag, der Tag, der Gott gehören soll, seitdem der Herr Jesus Christus am Ostermorgen von den Toten auferstanden ist, ist der Sonntag der Tag, an dem Gottesdienst ist, Gelegenheit, Gott zu begegnen, sein Wort zu hören, zu singen, zu beten, zu feiern. Und insofern ist jeder Sonntag sowas wie ein kleines Osterfest. Jesus Christus lebt, und wir, die Gemeinde, kommen in seinem Namen zusammen. Dass wir sonntags zum Gottesdienst gehen, ist gute Tradition. Das ist normalerweise normal. Schade finde ich dann immer, wenn es einige Christen gibt, die sonntags lieber in ihre Waldgemeinde gehen und die Gottesdienst mit den Bäumen und den Sträuchern halten. Oder wenn dann Leute sagen, ach weißt du, sonntags liege ich gerne mal ein bisschen länger in den Federn. Ich schlafe eben gerne mal aus und außerdem, ach am kommenden Sonntag predigt der und der und das und das Thema, ach das interessiert mich so nicht, dann bleibe ich lieber zu Hause. Im Gottesdienst kann es nicht darum gehen, die Bedürfnisse der Frommen zufriedenzustellen, es möglichst abwechslungsreich und unterhaltsam zu halten, so wie die Fernsehshows das nun mal tun. Es gibt zwar Gemeinden, die versuchen das immer wieder und haben großen Zulauf, aber ob es das dann ist, Gott will uns begegnen. Er will uns stärken und will uns segnen, wenn wir zusammenkommen. In einer kleinen Gemeinde in Westfalen gibt es einen gehörlosen alten Mann, der sitzt jeden Sonntag in der ersten Reihe. Manche haben sich gefragt, was er im Gottesdienst eigentlich will. Er hört ja nichts. Und eines Tages schrieb man eine Frage auf einen Zettel, Hans, warum kommst du in die Kirche? Du hörst doch gar nichts. Und der Mann schrieb auf den Zettel unten drunter, ich brauche den Segen. Sonntag für Sonntag holte er sich den Segen ab. Ohne den kann er nicht leben. Frage: Warum kommst du Sonntag für Sonntag zum Gottesdienst? Was ist deine Motivation? Mit welchen Erwartungen kommst du? Willst du auch den Segen Gottes abholen? Der Sonntag, kein Tag wie jeder andere, ein Geschenk unseres Gottes, so soll er von uns angenommen und gelebt werden. Wir werden den meisten Nutzen davon haben. Freilich kann der Ruhetag auch ganz und gar missverstanden werden. In dem Text, den ich eingangs gelesen habe, aus Lukas 6, kann man das finden, wie schwierig es ist, wenn man Gesetzlichkeit höher wertet als Liebe. In diesem Text wird berichtet, dass Sabbat ist und dass Jesus mit seinen Jüngern durch ein Kornfeld geht. Und in einiger Entfernung, so sichere Distanz, folgen ihm einige Pharisäer. Die waren vor einigen Tagen extra aus Galiläa, aus Juda und aus Jerusalem angereist, um diesem Wanderprediger Jesus auf den Zahn zu fühlen, ob der auch echt ist. Sie wollten Fakten gegen ihn sammeln, ihn ausspionieren. Und nun beobachten sie ihn und seine Jünger, wie sie durch die Felder streifen und Ähren ausreißen und die Ähren so zwischen den Fingern zerreiben und dann genüsslich essen. Da haben wir, sagen die Pharisäer. An sich ist es laut alttestamentlichem Gesetz gestattet, von einem fremden Feld Körner mit der Hand mitzunehmen. Das steht in 5. Mose 23, 25. Aber Ähren ausraufen und zerreiben, das ist ja Ernten. Das ist ja Mahlen. Das ist Arbeit. An einem Sabbat. Ein klarer Verstoß gegen die Vorschrift Gottes für den Sabbat. Zwar ist das so direkt in der Bibel im Ruhetagsgebot nicht gesagt, aber die Pharisäer hatten ja zusätzliche Vorschriften. Und damit der Sabbat vorschriftsmäßig eingehalten würde, stellten sie einen Katalog mit 39 verbotenen Hauptarbeiten zusammen. Und diese 39 Hauptarbeiten unterteilten sie wieder in einige Unterarbeiten. Also ein regelrechter Gesetzestext. Das Ähren ausraufen wurde von ihnen als eine Unterarbeit des Erntens angesehen. Und was stand auf eine solche Tätigkeit? Nach ihrer Ansicht? Es stand die Todesstrafe, und zwar Tod durch Steinigung darauf. Verboten war zum Beispiel auch Feuer anzünden, Essen zubereiten und den Wohnort verlassen. Medizinische Behandlung war nicht gestattet, außer wenn akute Lebensgefahr bestand. Die strengste Rabbinerschule, die des Schamai, verbot sogar an diesem Tag Kranke zu trösten. Das Sabbatgebot war so wichtig wie alle anderen Gebote zusammen. Und die Lehre war damals bei den Pharisäern, wenn ganz Israel wenigstens zwei Sabbate richtig, konsequent und wie vorgeschrieben halten würde, dann würde der Messias kommen. So beobachten einige Pharisäer das genannte Treiben und dann fragen sie: Warum tut ihr, was am Sabbat verboten ist? Und ich höre den Wortlaut und den Tonfall, in dem sie diese Frage stellen. Solche 110% gibt es ja bis heute. Ich nenne die gerne mal die frommen Spitzel. Das sind solche, die nur darauf warten, dass irgendjemand gegen die Regeln verstößt. Irgendetwas mal nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen. Und dann wird mit Macht draufgehauen. Ohne Rücksicht auf Verluste im Namen der Rechtgläubigkeit. Ein krasses Beispiel habe ich selbst mal erlebt, ich erzähle das ganz gerne an dieser Stelle. Das war schon lange her, 1992. Es war ein kalter Januarsonntag. Es hatte tags zuvor geregnet, nachts kam Frost. Am Sonntagmorgen wollten wir in unser altes Auto einsteigen, um zum Gottesdienst zu fahren. Und die Tür zur Fahrerseite ging zwar noch auf, aber sie schloss dann nicht mehr, weil das Schloss eingefroren war. Vereist. Das habe ich gemacht, bin ins Haus zurück, habe etwas Werkzeug geholt, und einen Föhn. Bei diesem Auto konnte man damals noch die Innenverkleidung abmachen. War recht einfach, weil das war ein Auto aus der DDR. Und dann habe ich angefangen zu föhnen, damit endlich dieses Schloss aufgeht. Und da kamen einige Leute vorbei, Christen, die gingen in die Gemeinde, die war die Straße runter, gleich rechts, mit der Bibel unter dem Arm. Und man wünschte sich guten Morgen, es dauerte nicht lange, da war mein Schaden am Auto behoben und wir konnten zum Gottesdienst fahren. Und am nächsten Morgen wurde ich zu unserem Rektor berufen, ich war damals Theologiestudent am Theologischen Seminar Ebersbach, heute Theologische Hochschule. Und Gerhard Hörster, der Rektor, fragte mich oder erzählte, dass er eine Beschwerde aus der örtlichen Freien Evangelischen Gemeinde bekommen habe, die da lautete, Achtung, die Studenten des Theologischen Seminars reparieren am Sonntag ihre Autos. Ich habe ihm das kurz erklärt, wie das gewesen ist und er hat so ein bisschen gelächelt darüber. Aber es blieb ein bitterer Beigeschmack. Weil ich dachte, wie kann man nur so stockfromm sein und dann hintenrum sich beschweren und dann noch behaupten, die Studenten, anstatt zu sagen, einen Studenten habe ich gesehen, was immer der gemacht hat. Die frommen Spitzel. Warum tut ihr, was am Sabbat nicht erlaubt ist, zu fragen, die frommen Spitzel, Jesus und seine Jünger? Nun hätte es zu einer munteren theologischen Diskussion kommen können. Wenn so etwas offen und ehrlich geschieht, dann kann das ja fruchtbar sein, dann kann das ja lehrreich sein, man kann ja ins Gespräch über alles kommen. Hier aber war schon in der Fragestellung klar, dass es um Anklagen geht. Und deshalb reagiert Jesus anders auf die Frage, er stellt eine Gegenfrage. Ob sie denn nie von David gelesen hätten, der auf der Flucht vor seinem Verfolger Saul seinen Hunger mit jenen Schaubroten des Tempels gestillt hatte? Die hätten nach der Weisung Gottes ausschließlich nur Priester essen dürfen. Ein klarer Verstoß eigentlich gegen den Gesetzestext durch David. Und da muss man dazu sagen, dass in den Augen der Pharisäer David in ganz, ganz hohem Ansehen stand. Es war unmöglich, mit ihrem Es ist nicht erlaubt, das zu tadeln, was der hochgepriesene König David selbst getan hat, was von der Bibel nicht gerügt und von Gott nicht gestraft wurde. Und überhaupt, Jesus fragt, habt ihr auch dieses nicht gelesen, ihr Pharisäer? Da denke ich so, wie peinlich. Was für einen Mangel bei einem Juden, die heiligen Schriften nicht richtig zu kennen, als Pharisäer. Was für eine grobe Missachtung, diese Berichte der Bibel nicht zu lesen. Und da kann ich mir ein leichtes Schmunzeln nicht unterdrücken, wie geschickt Jesus seine Angreifer hier ins Leere laufen lässt. Er schlägt sie mit ihren eigenen Waffen und packt noch eins obendrauf, wenn David als damals von Gott schon Gesalbter, und Gesalbter heißt im Hebräischen Messias, im Tempel so handeln durfte und Jesus sich jetzt darauf beruft, dann bezeichnet er sich indirekt als der Messias und als Davids Sohn. In Vers 5 wird es noch deutlicher, der Menschensohn ist ein Herr über den Sabbat. Damit maßt sich Jesus göttliche Autorität an. Denn nur der den Sabbat gegeben hat, nämlich Gott selbst, ist auch Herr über seine Gabe. Dass Gott über dem Gesetz und damit auch über dem Sabbatgebot steht, war den Pharisäern zwar klar, wenn Jesus sich Herr über den Sabbat nennt, dann beansprucht er die Autorität Gottes. Und das war das Neue. Dabei geht es ihm zuallererst um die Menschen, denen er als Messias dient. Im Parallelbericht Markus 2 steht noch der Satz, der Sabbat, also der Ruhetag, ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Das vierte Gebot, vergiss nicht den Tag der Ruhe, ist letztlich eine Verdeutlichung des Doppelgebots der Liebe. Gott und den Nächsten von ganzem Herzen lieben. Wenn Gott am Ruhetag zu kurz kommt, wird das vierte Gebot verfehlt. Wenn der Mensch am Ruhetag zu kurz kommt, wird das vierte Gebot auch verfehlt. Der Ruhetag ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen. Und wenn je zwischen dem Wohl eines Menschen und dem Sabbatgebot ein Konflikt entsteht, muss der Sabbat zurückstehen. Jesus macht deutlich, dass das Heil und das Wohl der Menschen wichtiger ist als das Einhalten noch so vieler Regeln. Menschen sind ihm wichtiger als Traditionen und religiöse Vorschriften. Und darin zeigt sich eben seine grenzenlose Menschenfreundlichkeit, von der wir alle letztlich leben. Der Ruhetag, den Gott angeordnet hat, ist ein Ausdruck dafür. Er ist ein Tag wie kein anderer. Er soll nicht durch Arbeit und tausend Aktivitäten zum Stresstag gemacht werden. Der Sonntag ist ein Tag wie kein anderer, weil wir Menschen an ihm verschnaufen können, so wie Gott es getan hat, und weil wir ihm begegnen können und weil er uns begegnen will. Und in diesem Sinne wünsche ich dir und uns immer wieder einen gesegneten Ruhetag, ob das der Sonntag ist oder ein anderer Tag der Woche, an dem wir das erleben können, von Gott gesegnet zu sein und diesen Tag eben nicht umzufunktionieren und nicht zu vergessen. Amen.